geht nicht nur um Gesundheit, es geht um Glaube und um die Haltung, die aus einem echten Glauben wächst. Ich lese uns den Predigttext einmal vor, wer gerne mitlesen möchte, Lukas 17, Verse 11 bis 19. Dort steht: Und es begab sich, als er nach Jerusalem wanderte, dass er durch das Gebiet zwischen Samarien und Galiläa zog. Und als er in ein Dorf kam, begegneten ihm 10 aussätzige Männer. Die standen von ferne und erhoben die Stimme und sprachen: Jesus, lieber Meister, erbarme dich unser. Und da er sie sah, sprach er zu ihnen: Geht hin und zeigt euch den Priestern. Und es geschah, als sie hingingen, da wurden sie rein. Einer aber unter ihnen, als er sah, dass er gesund geworden war, kehrte er um und pries Gott mit lauter Stimme und fiel nieder auf sein Angesicht zu Jesu Füßen und dankte ihm. Und das war ein Samariter. Jesus aber antwortete und sprach: Sind nicht 10 rein geworden? Wo sind die anderen 9? Hat sich sonst keiner gefunden, der wieder umkehrte, um Gott die Ehre zu geben, als nur dieser Fremde? Und er sprach zu ihm: Steh auf, geh hin, dein Glaube hat dir geholfen. Die Geschichte, die wir heute also betrachten, ist ein ganz berühmter Bericht, in dem Jesus 10 Leprakranke heilt. In dieser Geschichte geht es eben um diese 10 Aussätzigen. Sie haben alle diese wirklich fiese Krankheit, die Haut und Nägel verformt. Es ist wirklich eine schreckliche und entsetzliche Krankheit. Und darum wurden die Kranken damals auch aus der Gemeinschaft verbannt. Wenn jemand Lepra hatte, musste die restliche Bevölkerung ja vor Ansteckung geschützt werden. Das war sinnvoll. Jeder hätte damals Lepra bekommen können. Und nach jüdischem Brauch, nach dem levitischen Gesetz, wurde man aus der Dorfgemeinschaft und vom Tempelbesuch ausgeschlossen, wenn man eben Lepra hatte. Heute würden wir mit dieser Krankheit ganz anders umgehen. Und da sind also diese 10 Männer. Und jetzt muss ich mal gucken, wo wir eigentlich hier sind. Genau. Diese 10 Männer waren von ihren Familien ausgestoßen worden. Ihre Brüder, ihre Schwestern, die Menschen aus der Synagoge, ihre religiösen Freunde. Alle hatten sie verstoßen, weil sie krank waren. Und das ist doch schrecklich. Da ist man krank und anstatt, dass man jemanden hat, der sich um einen kümmert, jemand, der einen versorgt und liebt, wird man als Verlierer hinausgeworfen und gebrandmarkt als abgelehnt, unheilig und unrein. Oftmals ist ja gar nicht die Krankheit oder ein bestimmter Umstand das Problem für den Betroffenen, sondern die Einsamkeit, die Hilflosigkeit und der Mangel an Wertschätzung. Und das kennen sicherlich einige von uns, die mal arbeitslos waren oder einen schlechten Start in Schule, Studium oder Beruf hatten oder wenn plötzlich Lebensumstände ganz anders kommen, als wir es eigentlich geplant hatten, zum Beispiel durch einen Unfall, Krankheit, wenn Beziehungen nicht so laufen, wie wir es uns eigentlich erhofft haben. Wer von uns wünscht sich Glück und glücklich zu sein, aufgefangen zu werden und Teil einer Gemeinschaft zu sein? Doch sicherlich jeder von uns. In einer Radiosendung über den Vereinsmeier berichtete jemand, warum er in einem Schützenverein ist. Nicht, weil er gerne schießt oder weil er ein Waffennah wäre, das nahm er eher in Kauf. Dieser Mann geht dorthin, weil er Gesellschaft haben wollte, andere Menschen zum Austauschen, die Wärme einer Gruppe, regelmäßige Zeiten zum Treffen, Menschen, die nicht gleich an ihm rumdoktoren, sondern ihn so nehmen, wie er ist. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Teil von Gemeindeleben, einander Wärme zu geben. Jedenfalls diese Männer dachten, wenn ich doch nur von dieser Krankheit geheilt werde, dann bin ich ja nicht nur diesen schmerzhaften Fluch für meinen Körper los, sondern der Fluch für meine Seele, die Ablehnung, der mir noch mal so viel mehr Schmerz zufügt, den bin ich dann auch los. Und so stehen sie also da, als Jesus vorbeikommt vor diesem Dorf und sie dürfen ihm nicht nahe kommen. Sie rufen ihm zu: Jesus, Meister, rette uns. Sie rufen nicht: heile uns. Sie rufen, hab Erbarmen mit uns, rette uns. Und es wird auch nicht beschrieben, ob sie Juden oder Nichtjuden waren. Darüber gibt es ganz viele Spekulationen. Es waren einfach 10 verzweifelte Männer, die sich immer noch an die Regeln der Gesellschaft hielten, aus der sie ausgestoßen worden sind und keine Hilfe bekamen, obwohl sie Hilfe brauchten. Wie oft hast du im letzten Jahr Hilfe gebraucht? Hast du sie auch bekommen? Wie oft hast du in den letzten 12 Monaten Jesus um Hilfe gebeten? Einmal im Monat? Einmal die Woche? Täglich? Mehrmals am Tag? Es fühlt sich doch oft so an, als würden wir unsere Gebete Gott nur vom Weiten zurufen und wenn wir Glück haben, ruft er irgendetwas zurück. Fühlt es sich nicht oftmals auch so an? Nun, auch wenn ich es selbst genauso erlebt habe, es ist nicht das, woran ich glaube. Ich glaube, dass Jesus jedem von uns nahe ist. Näher, als wir es denken und sogar spüren. Aber mal angenommen, Jesus wäre auch so von uns so weit weg wie bei diesen 10 Kranken. Mal angenommen, es wäre so, dass wir ihm nur von Weitem zurufen können und ihm um Hilfe bitten. Könnte es nicht auch so sein wie bei diesen 10, dass er für uns so handelt wie bei diesen? Was tut Jesus denn eigentlich für sie? Heutzutage muss ja alles ganz schnell gehen und auch einfach, auch das Bezahlen. Es ist mittlerweile normal geworden, dass wir mit einem Smartphone oder einer Uhr bezahlen. Es gibt auch schon bestimmte Ringe, demnächst vielleicht sogar Brillen oder eines Tages sehen wir den Kassierer nur an und zack, bezahlt. Kontaktloses Bezahlen. Die Rechnung liegt im Mailpostfach, super. Teilweise ein bisschen beängstigend, aber super. Und genauso brauchte auch Jesus für ein Wunder keinen körperlichen Kontakt. Und er sagt zu diesen 10 Aussätzigen, geht und zeigt euch den Priestern. Und sie gingen und wurden auf dem Weg dorthin geheilt. Es macht nicht einfach Puff und sie sind gesund, diese Heilung ist schleichend. Dass sie zu den Priestern gehen sollten, hatte auch etwas mit dem jüdischen Gesetz zu tun. Alle 10 werden geheilt. Wie haben sie sich wohl gefühlt? Sie sehen doch noch an ihrem Körper die Wunden, die Krankheit. Sie fühlen den Schmerz bei jedem Schritt. Ich stelle mir das so vor, dass sie so in einem inneren Kampf waren. Ich sehe und ich weiß, dass ich nicht gesund bin. Also darf ich mich ja eigentlich noch nicht mal auf dem Weg machen zu einem Priester. Aber Jesus hatte gesagt, würdest du gehen? Und das ist ein wichtiger Punkt in dieser Geschichte. Wir bitten Gott ja um so vieles. Gib mir jenes, mach das und das gut wird, schenke mir jenes. Am liebsten hier in meinem Gebetssessel und am liebsten natürlich sofort. Und wenn du selber gehen sollst, dann siehst du vielleicht auch auf deine Lebenserfahrung und hast nicht nur Angst, dass du sogar Recht behältst, du weißt es. Du weißt, dass bestimmte Dinge sich nie ändern werden, weil du es noch nie erlebt hast. Du sagst, meine Erfahrung hat mir gezeigt, also geht das nicht. Ich bleibe hier, wo ich bin und wie ich bin. Wunderbar, dass es Menschen auf der Erde gibt, die sagen, geht nicht, gibt's nicht. Ich beiß mich da durch. Menschen, die sich eben nicht mit dem Hier und Jetzt zufrieden geben, sondern die Welt weiterentwickeln wollen und vielleicht sogar auch zu einem schöneren Ort machen. Wir hätten sonst kein Auto, kein Flugzeug, kein Fernseher, kein Licht, nicht mal ein Mikrofon und vieles, vieles mehr. Also würdest du gehen, selbst wenn du siehst, wie die Situation ist? Immerhin, diese 10 sind gegangen und mit jedem Schritt wurden sie gesünder. Mit jedem Schritt verschwand die Krankheit. Oder auch vielleicht eher, als sie die Tür zum Tempel aufmachten. Glaubensschritte sind die schwersten Schritte. Ich hatte mal eine christliche Vermieterin. Wir kamen ins Gespräch darüber, ob und wie Gott versorgt. Und sie berichtete mir sehr strahlend von einem Paar, das sogar so arm war, dass es ein Wunder war, dass sie jeden Monat die Miete zusammenbekamen. Nun, ich habe damals Theologie studiert, das wusste sie. Und dass auch ich aus dem Glauben heraus leben musste, wusste sie auch. Aber wenn es mal vorkam, und das kam durchaus öfter mal vor, dass ich meine Miete nicht pünktlich zusammen hatte, war sie sehr streng mit mir. Nun, sie hätte in dieser Zeit natürlich an diesen monatlichen Wundern teilhaben können. Glaubensschritte sind schwer. Gehst du deine? Gehst du deine, wenn Jesus dich auffordert? Würdest du auch gehen, wenn du sonst nichts siehst? Oder wartest du so lange, bis du dir ganz, ganz sicher bist? Und die wichtigste Frage von heute ist wohl die, was hat das Ganze eigentlich mit Dankbarkeit zu tun? Und dazu komme ich jetzt. Als kleiner Junge habe ich damals meine Schuhe zum Reparieren zu einem Schuster gebracht. Ja, so alt bin ich, gibt es diesen Beruf eigentlich noch? Nein, ich meine, es war tatsächlich so ein richtiger Schuster, da wurde mit einer Werkstatt, da wurde gehämmert, da wurde geklopft, da wurde geleimt. Meine Mutter hielt mich beim Abholen dazu an, dem Schuster für seine Arbeit zu danken. Und ich sagte ihr, wieso, ich habe doch bezahlt. Bezahlung ist kein Dank. Bezahlung ist Wertschätzung. Und wenn du deinen Zehnten gibst und deine Gaben für Gott einsetzt, dann ist das deine Wertschätzung gegenüber Gott, aber kein Dank. Dankbarkeit ist die Beziehung über diese Wertschätzung hinaus. Sie tut gut, dem, der dankt und dem gedankt wird. Der Schuster hat dann natürlich gerne seine Arbeit gemacht und du machst auch deine Arbeit gern, denke ich doch mal, wenn jemand dir Danke sagt. Und auch Gott und Jesus, beide hören gerne auch mal ein Danke. Und das ist der Punkt in der Geschichte, dass nur einer von zehn, der geheilt wurde, zurückkommt, um Jesus zu danken. Nur einer. Und er kommt zurück. Und da frage ich mich, was ist denn eigentlich mit den neuen Leuten los? Bringen sie ihre Heilung in Verbindung mit Jesus? Bringen wir unsere Heilung oder unsere Gebetserhöhung in Verbindung mit Jesus? Menschen wenden sich von Gott ab, weil er nicht geholfen hätte. Warum hat er zugelassen das, sagen sie dann. Aber sie sagen auch nicht, Mensch, da hat Gott mir ja richtig geholfen. Danke Gott. Nein, das Lob, das heimsen sie sich dann lieber selber ein. In Philippus 2, Vers 13 heißt es, denn Gott ist es, der in euch beides bewirkt, das Wollen und das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Nun, ich will diesen Vers jetzt nicht überdehnen, aber machen wir Menschen, die sich fragen, wo denn Gottes Hilfe ist, darauf aufmerksam? Wo ist dir Gutes widerfahren? Warum bringst du das nicht mal in Verbindung mit Gott? Und ganz wichtig, fangen wir bei uns selber an. Wo denken wir denn, aber darauf habe ich irgendwie ein Recht, geheilt zu werden, dass Gott mir hilft, dass er mich bewahrt? Vermutlich haben diese Neuen, die Jesus nicht gedankt haben, auch so gedacht. Also stell dich genau gegen diesen Trend, gegen die Masse und schau mal, wofür du Gott alles dankbar sein kannst. Jesus ist sichtlich darüber aufgebracht, dass nur einer zurückkehrt und ihm dankt. Man vermutet, dass die anderen 9 Juden waren, genau wissen wir es aber nicht. Jedenfalls dieser eine Mann, der als einziger zurückkommt, war ein Samariter. Nun müssen wir wissen, dass die Einzigen, die zur Zeit Jesus noch mehr verachtet und geschmäht, beschimpft und gemieden und abgelehnt waren als ein Leprakranker, das waren Samariter. Für uns ist der Gebrauch des Begriffs Samariter etwas Gutes, wegen der Geschichte des barmherzigen Samariters. Aber zur Zeit Jesu waren die Samariter das Allerletzte. Einige Juden haben sogar ihre Reise von Galiläa ganz im Norden nach Jerusalem in den Süden auf den viel längeren und gefährlichen Weg um Samaria herum gemacht, um zu vermeiden, dass sie mit solchen unreinen Menschen und unerwünschten Menschen in Berührung kommen. Also gerade jemand, von dem niemals jemand gedacht hätte, er würde mit Gott in Beziehung treten wollen, genau der kommt zu Jesus zurück und dankt ihm. Und dieses Motiv kommt übrigens öfters in den Evangelien vor und übrigens auch wir sind nicht das erwählte Volk Gottes. Und darum ist auch dieser Samariter für uns ein Vorbild. Wir sollen es ihm gleich tun. Also nur 10% der Geheilten bedanken sich. Jesus ist traurig. Und darum stellt er diesem Mann diese 3 Fragen, die derjenige selber überhaupt nicht beantworten kann. Viele Menschen tun so, als ob Gott keine Gefühle hätte. Und dabei sehnt er sich nach einer Beziehung zu dir und zu mir. 10%. Es ist bei vielen Dingen im Leben so. Menschen wissen eigentlich, was zu tun ist. Und nur ein kleiner Prozentteil tut auch das, was eigentlich zu tun wäre. Machen wir es einfach mal anders als die Masse der Menschen. Genauso können wir nämlich auch Veränderungen bewirken, wenn wir es sind, die es umsetzen, worum es eigentlich geht, nämlich zu Gott eine Beziehung zu knüpfen, indem wir ihm dankbar sind. Und so wächst dann auch unser Glaube, wenn wir Gott die Dinge zuschreiben, die von ihm kommen und ihm dafür danken, wo er uns hilft und uns heilt. Aber nicht so gebetsmühlenartig und als ob unsere eigene Leistung nichts zählt, sondern eben aus tiefstem Herzen heraus. Empfindest du auch Freude, wenn du dankst? Marcel hat uns ja heute da schöne Beispiele gebracht. Ich fand das sehr lebendig und ich kann es gut nachvollziehen. Wem viel geschenkt wurde, der ist halt auch für vieles dankbar. Wir nehmen Gottes gutes Handeln in unserem Leben oft für so selbstverständlich. Oder wir erwarten es einfach, dass Gott genauso handelt. Ich möchte mit uns über Erwartung kurz sprechen. Es gibt da eine dänische Studie über Erwartung und Dankbarkeit, die besagt Folgendes. Je höher die Zahl der Erwartung ist, umso geringer ist die Dankbarkeit. Wenn wir also Erwartungen an Menschen legen oder bestimmte Ereignisse erwarten, werden wir immer weniger dankbar dafür, wenn unsere Erwartungen auch eintreffen. Und damit werden wir auch weniger glücklich, sagt diese Studie. Um das besser zu verstehen, möchte ich uns von drei Gruppen von Erwartungen berichten. Es gibt da einmal die sichere Erwartung. Zum Beispiel, wenn ich morgens meinen Kaffee trinke, auch ich bin sehr dankbar für den morgendlichen Kaffee, dass die Schwerkraft ihn auch tatsächlich in der Tasse hält und mir nicht ins Gesicht schwappt, außer mir passiert was ganz Dummes. Solche Erwartungen sind sicher. Wir wissen, dass es so kommt. Darüber denken wir nicht weiter nach. Das ist auch völlig in Ordnung. Hier ist die Dankbarkeit sicherlich nicht so ein Thema. Und dann gibt es vernünftige Erwartungen. Es ist vernünftig zu erwarten, dass ich morgen früh aufwache und gesund bin, je nach Alter und Möglichkeit. Auch darüber denken wir nicht nach. Und es ist auch vernünftig. Ist es aber sicher? Hier könnte schon Dankbarkeit ein Thema werden. Niemand von uns denkt darüber nach, dass wir eines Tages nicht gesund aufwachen oder dass wir gar nicht mehr aufwachen. Das ist ein ganz, ganz unangenehmer Gedanke, denn es ist eben nicht sicher, dass immer alles toll und gut ist. Solche Erwartungen sind vernünftig, aber nicht sicher. Und dann gibt es noch unangemessene Erwartungen. Was ist das? Zum Beispiel bei Bewerbung. Wenn wir es geschafft haben, dass wir zu einem Gespräch eingeladen werden, dann wird uns geraten, mit der Einstellung hinzugehen, dass wir den Job auch sicher bekommen. In der Schule wurde mir das gesagt, in Büchern konnte ich das lesen und auch in Trainings wurde mir das genauso gesagt. Und dann ist es so, dass das Gespräch richtig gut läuft. Du bist einer der Top-Kandidaten, es hätte nicht besser laufen können, perfekt. Und dann wird dir gesagt, wir haben uns doch für einen anderen entschieden und du bist am Boden zerstört. Und zu Recht, denn die Erwartung war unangemessen. Denn da sind ja noch ganz viele andere Bewerber. Und wenn du einen Job nicht bekommen hast, dann geht es vielen von dir, geht es vielen anderen auch so wie dir. Wir lesen ja immer gern so Erfolgsgeschichten. Da taucht jemand aus dem Nichts auf, kämpft sich durch und bekommt den gut bezahlten Job. Wer möchte das denn nicht von uns sein? Die Realität ist, dass auf eine Stelle hunderte von Bewerbungen kommen und nur ein einziger bekommt den Job. Jetzt sei aber nicht am Boden zerstört, bevor du in so ein Gespräch gehst, denn Erwartung an ein Ereignis und die Selbstsicherheit zu wissen, du selber bist der Geeignetste für einen Job, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Also geh selbstsicher in so ein Gespräch, weil du weißt, du bist der Beste für diese Arbeit. Warum solltest du dich denn sonst für diesen Job bewerben? Und wenn das Ereignis eintritt, dass du den Job bekommst, dann sei dankbar. Als Selbstständiger und als Unternehmer geht es mir natürlich auch immer wieder so, dass ich auch mal einen Job nicht bekomme. Sollten wir unsere unrealistischen Erwartungen und unsere vernünftigen Erwartungen zur Seite legen? Stell dir vor, du würdest jeden Tag dankbar und mit Freude aus Gottes Hand als sein Geschenk aus Gottes Hand als sein Geschenk annehmen, wie es wäre, wenn du und ich auch unsere Beziehung eben nicht als selbstverständlich nehmen, dass alles immer so gut weiterläuft. Was wäre, wenn wir uns klar darüber werden, dass der Mensch an meiner Seite oder als mein Gegenüber den ich eigentlich mag und sehr wertschätze, eines Tages vielleicht nicht mehr da ist? Was wäre, wenn wir die Geschenke annehmen, die Gott uns gibt, mit echter Dankbarkeit und dem Verständnis, dass es eben nicht selbstverständlich ist? Ja, jeder von uns wird eines Tages vielleicht nicht mal, ja, ist eigentlich sicher, jeder von uns wird eines Tages nicht mehr hier sein, es dauert hoffentlich ganz lange. Jeder von uns ist ein Geschenk. Und auf ein Geschenk haben wir keinen Anspruch. Dann wäre es ja auch kein Geschenk mehr. Und das ist wahrer Glaube. Viele von uns wurden vielleicht so erzogen, dass wir im Glauben auf etwas Anrecht hätten. Nein, Glaube heißt, Gott zu vertrauen, dass er das Beste für mich will. Selbst inmitten schlimmster Umstände. Glaube kommt genau dann zu tragen, wenn wir einen Job nicht bekommen oder wenn wir alt und krank sind. Und wer sein Leben so versteht als ein Geschenk, der kommt aus dem Feiern eigentlich gar nicht mehr heraus. Weil wir dann dankbar sind. Dankbarkeit ist ein Kernstück unseres Glaubenslebens und unserer Beziehung zu Gott. Und das ist es, wie wir Gott ehren, weil und wenn wir ihm dankbar sind. Wofür sind wir denn Gott dankbar? Was ist denn für uns selbstverständlich geworden? Alles, wofür wir dankbar sein können, können wir Gott im Gebet wiedergeben, mit der Bitte, dass sein Segen noch größer wird und wir dann auch mehr zu danken haben. Nun möchte ich euch noch von einer Studie erzählen, die ich erwähnen möchte. Diese Studie hat Beziehungen zwischen Dankbarkeit und Glücksempfinden untersucht, ähnlich wie das Buch, was uns Marcel empfohlen hat. Da gibt es einen Grundwert an Glücksempfinden. Wenn wir Erfahrungen machen, die uns Glück bescheren, wie ein Geschenk zu Weihnachten, der Lotteriegewinn oder ein neues Auto, dann hält dieses Glücksempfinden nicht lange an. Ich weiß noch, wie ich glücklich war, nach einem Unfall wieder gehen zu können. Heute ist es völlig normal für mich. Ich weiß noch, wie froh ich war, die ein oder andere Prüfung bestanden zu haben, den Führerschein, Abitur, Lehre, Studium, IHK-Prüfung. Heute sagt mir nur noch eine Urkunde oder ein Ausweis, dass ich das bestanden habe, mehr aber auch nicht. Und darum habe ich noch eine Idee, wie wir uns immer wieder das Glück vor Augen halten können und glücklichere Menschen werden. Und das ist das Glückstagesbuch. Was ist das? Eigentlich ist es ein völlig normales Tagebuch, in dem du aufschreibst, was passiert ist am Tag. Nur dann schreibe noch dazu auf, was dich wie sehr glücklich gemacht hat, wofür du dankbar bist. Zuerst ist es vielleicht nur eine Sache am Tag. Das Ziel ist es aber, mindestens 5 Dinge am Tag zu finden, die dich glücklich gemacht haben und für die du dankbar sein kannst. Wenn du dir dann jeden Tag so aufschreibst, eben diese 5 Dinge, für die du glücklich bist, dann, so zeigt die Studie, wird sich dein Grundglücksgefühl um 25% erhöhen, und zwar nach bereits 10 Wochen. Warum? Weil Menschen, die das tun, lernen, dankbar zu sein. Und ich finde es wunderbar, wie Wissenschaften belegen, was uns die Bibel eigentlich schon seit Tausenden von Jahren lehrt. Dankbarkeit und Glück gehören zusammen. Darum sollen wir ein Leben in Dankbarkeit führen. Wir sollen genau so werden wie dieser eine, der zu Jesus zurückkommt und ihm dankt und Gott lobt. Nicht Hauptsache gesund, sondern Hauptsache gerettet. Und darum erwarten wir nicht, dass alles nach unserem Wunsch verläuft, aber wenn doch Gutes passiert, seien wir dankbar. Und wenn es eben nicht so läuft, wie wir es uns vorstellen, dann seien wir ebenfalls dankbar. Denn das Wichtigste ist, dass wir die Ewigkeit mit ihm verbringen und Gott an unserer Seite ist. Und wenn du möchtest, dann sprich gerne dieses Gebet und sage: Danke Gott, dass ich in deinem Reich leben darf und dass jeder Tag, den ich lebe und atme, ein Geschenk von dir ist. Amen. Amen. Marcel.